Hallo und herzlich willkommen zu 1120, dem Wellenbrecher-Podcast vom Bürgerzentrum Ehrenfeld. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier oben im zweiten Stock vom Bürgerzentrum. Bütze, Mitgründer und ehemaliger Bezirksbürgermeister Josef Wirges ist heute zu mir gekommen. Jupp, ich freue mich, dass du da bist. Wir kennen uns jetzt so lange, ich bleibe jetzt einfach mal beim Jupp. Das ist hoffentlich in Ordnung für dich. Ja, wir beide kennen uns tatsächlich durch die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, wo wir beide Mitglied sind. Und du bist tatsächlich seit 1979 Mitglied der Bezirksvertretung hier in Ehrenfeld gewesen. Für alle, die das nicht kennen, wir haben in Köln einen Stadtrat, der die Politik für die ganze Stadt macht, aber ja auch 9 Stadtbezirke. Und Ehrenfeld ist da einer von, da sind die Stadtteile Ehrenfeld, Neu-Ehrenfeld, Bickendorf, Ossendorf, Vogelsang und Bockelmünd-Mengen nicht drin. Und der Vorsitzende der Bezirksvertretung Ehrenfeld darf sich Bezirksbürgermeister nennen. Das warst du, Jupp, jetzt seit 23 Jahren und bist es jetzt seit Dienstag nicht mehr.
Ja, zuerst einmal einen schönen guten Tag zusammen. Ja, was der Andi gesagt hat, das trifft genau den Nagel auf den Kopf. Seit Montagabend, ich glaube 18:15 Uhr, ich weiß es nicht genau, ich war nicht dabei, gibt es einen neuen Bezirksbürgermeister.
Volker Speltern,
So ist
ne? Von
er,
den
so heißt
Grünen ist
es,
es
Volker
jetzt.
Speltern. Und zuerst einmal, ich gratuliere ihm zur Wahl und wünsche ihm auch eine glückliche Hand und vor allen Dingen allen Menschen, die ihn noch nicht kennen, gibt auch ihm die Chance, sich einzuarbeiten. Denn ich denke, er braucht diese Chance. Er hat selber in seiner Rede gesagt, nach seiner Wahl, er schlüpft in große Schuhe. Und ja, das ist richtig. Aber auch er, denke ich, hat ein Recht darauf, dass man ihm die notwendige Zeit auch gibt, sich einzuarbeiten, und dann wird man schauen. Ich hoffe, ich werde ihn heute Abend im Übrigen sehen. Da gibt es die sogenannte Übergabe. Da kommt er gegen 17 Uhr zu mir ins Rathaus und findet, wie kann es anders sein, einen großen Schreibtisch vor und ein paar Regale. Die sind natürlich leer. Außerdem Sachen, die dort sein müssen. Die persönlichen Dinge habe ich natürlich in den letzten Tagen alles schon eingepackt, und er wird dann im Rathaus residieren. Ich wünsche ihm, wie gesagt, eine glückliche Hand. Das ist nun mal so in der Politik, das sind Ämter auf Zeit. Auch ich hatte natürlich gehofft, nochmal gewählt zu werden. Wir hofften das nicht. Aber das war nun auch schon vorhersehbar. Die Kommunalwahl hat meiner Partei, unserer Partei, eine herbe Niederlage beigefügt oder zugefügt, besser gesagt. Und auch mein relativ persönlicher Wahlkampf, der da lautete: Wer mich weiter möchte, muss SPD wählen, anders geht es auch nicht, hat nicht so gefruchtet, wie wir uns das auch und wie ich mir das besonders natürlich vorgestellt habe. Kurzum, die Grünen sind stärkste Kraft geworden, haben aber nicht die absolute Mehrheit, da fehlten noch 4 Stimmen. Und dann habe ich gesagt: Okay, viele Menschen haben mich angesprochen, willst du denn nicht es trotzdem noch versuchen bei einer geheimen Wahl? Das heißt ja, die Einsamkeit der Wählerin, des Wählers in der Wahlkabine ist ungebrochen. Kann man natürlich überlegen, seinen Hut in den Ring zu werfen. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mein Mandat angenommen, um dann auch mich der Wahl zum Bürgermeister wiederum zu stellen. Merkte aber sehr schnell, oder nicht sehr schnell, in dieser Spannbreite von fast 9 Wochen zwischen der Kommunalwahl und dem 9.11., wo dann aus der Mitte der Bezirksvertretung in geheimer Wahl ohne Aussprache der Bürgermeister gewählt wird. Nein, es ist so, es gab da Verschiebungen, sage ich mal, nicht zu meinen Gunsten, sondern zugunsten des jetzigen Bürgermeisters. Und das hat mich dazu bewogen, klar Schiff zu machen, wie man so schön sagt, und nicht mehr zur Verfügung zu stehen für das Amt des Bürgermeisters und gleichzeitig mein errungenes Mandat wieder abzugeben. Weil es macht keinen Sinn, also das Modell Kraft, sage ich jetzt mal, wollte ich nicht eingehen als Ministerpräsident über Hannelore Kraft ja auch noch, oder ist immer noch Mitglied des Landtages NRW. Das wollte ich also nicht machen, und wenn wir nachher anhören zu müssen. Ach, der alte Mann verdreht schon wieder die Augen, was soll das Ganze? Nein, dann geht man erhobenen Hauptes und...
Ja, das kannst du ja auch zurecht.
Ja,
ne?
Also, so muss man das jetzt auch machen. Ich bin auch keiner, der für einen Stellvertreterposten zur Verfügung steht, um dann eventuell mal noch in die Gelegenheit zu kommen, den Chef, wenn man so will, zu vertreten. Ich habe das auch immer sehr restriktiv gehandhabt in der Vergangenheit. Und deshalb ist das für mich klar. Da wird sich auch nichts dran ändern. Das ist auch meine zutiefste Überzeugung. Ein Stellvertreter ist keiner auf Dauer, sondern immer nur bei Abwesenheit, im Krankheitsfall, im Urlaubsfall. Dort vertritt er den Bürgermeister. Und der legt im Übrigen, was auch die Oberbürgermeisterin auch tut, dem ersten Stellvertreter oder dem zweiten Stellvertreter die Punkte hin. Und die müsst ihr dann abarbeiten im Auftrag der Bürgermeister. So. Also,
fast ein Vierteljahrhundert gibt uns ja mal die Gelegenheit, nochmal an den Anfang zu gucken. Ich weiß aus Erzählungen auch von dir, damals war es ja nicht so ganz klar, dass du das unbedingt machen musst. Oder es gab auch Genossinnen und Genossen, die daran gezweifelt haben, kann der Jupp das? Das kann ich mir ja jetzt als junger Ehrenfelder gar nicht mehr vorstellen, dass es eine Zeit vor Josef Würges als Bezirksbürgermeister gibt. Du lebst das ja auch mit jeder Pore. Immer wenn man dich antitschte, gab es auch immer wieder so ein paar Schlüsselwörter, die dann immer fielen. Wie war das damals? Also ja, vor 23 Jahren?
Vor 23 Jahren, als du das war eingezogen im März 97. Da war die Frage, beziehungsweise es war schon ein halbes, dreiviertel Jahr vorher, war abzusehen, dass der Amtsvorgänger Günther Rombey gerne zur Mitte seiner Periode dann aufhören wollte, um dann auch dem oder der Kandidatin den Schub des amtierenden Bezirksbürgermeisters mitzugeben, weil 99 war ja Kommunalrat. Und es gab auch ernstzunehmende Genossinnen und Genossen, Kandidatinnen und Kandidaten, besonders ein Kandidat, Walter Üding hieß er, Walter Üding, ein ehemaliger Schulrektor, der Kölscher Jung, wie man so schön sagt, auch, der große Ambitionen hatte. Der Vorteil, den ich in dem Zusammenhang als Kandidat hatte, war der, dass ich nicht direkt mich vorgestellt habe und habe gesagt, ich bin der Beste, der Größte, ich kann es, dann wäre ich nichts geworden, sondern die Leute müssten von selbst drauf kommen, das ist ganz wichtig. Und wir müssen sagen, jetzt überlegen wir mal, wer könnte es machen. Und da war es so, dass drei Jahre vorher, der Posten des Vorsitzenden eines neu gegründeten Sanierungsbeirats Ehrenfeld Ost quasi geschaffen worden ist. Und da habe ich nach Nachfrage des damaligen Fraktionsvorsitzenden oder auch Ortsverein war es wohl gesagt, okay, wenn ihr meint, ich trete an, dann wurde ich gewählt. Das war der erste Sanierungsbeirat von der Bezirksvertretung eingesetzt, bestätigt durch den Steher, Stadtentwicklungsausschuss, und wurde dann Vorsitzender dieses Gremiums. Wir haben viel geleistet, die Sanierung Alt-Ehrenfeld-Ost. Es ging auch um die Frage der Glasstraße,
ist der ganze Bereich zwischen Ehrenfeld-Gürtel und innerer Kanalstraße.
Genau,
ne?
Beidseitig. Zwischen Vogelsanger und Sublrath begrenzt Gürtel und Innere. Das war das Sanierungsgebiet Ehrenfeld-Ost. Eine spannende Zeit. Dort habe ich mir, wenn man so will, ja, die Sporen verdient, um anschließend dann Bezirksvorsteher, so hieß das damals noch, also heutiger Bezirksbürgermeister zu werden. Das war ein Fund, weil ich es so andere gut gemacht habe. Und damit sank auch rapide die Chance des anderen Kandidaten. Wenn man gesagt hat, nee, dann lassen wir lieber den Jupp nehmen. Er ist auch noch etwas jünger und er hat es gut gemacht, die 3 Jahre. Und so wurde ich dann Kandidat der SPD-Fraktion. Und ja, die Grünen hatten mit der SPD zusammengestimmt und dann wurde ich gewählt.
Damals in der Mitte der 40er deines Lebens wird man dann Bezirksvorsteher. Und hast du dir das damals schon vorstellen können, das 23 Jahre zu machen?
Nein.
Also war das der Plan, bis zum Ruhestand Nein. quasi Bezirksbürgermeister zu sein?
Nein, das hat sich mit der Zeit des Amtes entwickelt. Heute sage ich rückblickend, es gibt nichts Schöneres als Bürgermeister zu sein, grundsätzlich. Bei uns hier Im Besonderen ist man nah bei den Menschen und das ist wichtig, wobei es ist auch ein Fulltime-Job. Ich bedauere nicht den Nachfolger.
Aber es ist ein Ehrenamt, ne?
Es ist leider, sage ich, noch ein Ehrenamt. Man hat es 99 versäumt, auch die Bezirksvorsteher, so hießen wir ja damals, mit einzubeziehen in die Neuregelung des hauptamtlichen Bürgermeisters. Die Abschaffung der sogenannten Doppelspitze hat maßgeblich Norbert Burger, unser alter Oberbürgermeister, ehrenamtlich gemanagt, aber er war Landtagsabgeordneter und daher hatte er auch die Zeit. Jetzt kann man natürlich streiten, ist es gut, wenn man Landtagsabgeordneter ist, dass man auch fast zwei Drittel der Zeit gar nicht in Düsseldorf ist, sondern in Köln. Ja, aber der muss ja von irgendwas leben. So, das ist der tiefere Sinn. An sich finde ich das auch nicht so gut. Deshalb hätte man das auch anders regeln können. Aber das war damals noch nicht so. Wurde aber, Norbert Burger hat es ja nicht mehr erlebt, er ist nicht mehr angetreten. Klaus Heugel ist angetreten und das war ja eine schlimme Situation, weil dann kamen ja Vorwürfe
zu Tage. Insiderhandel, ne?
Insiderhandel, genau. F&G, Aktien. Alles das führte dazu, dass die SPD in ihrer Geschichte die schlimmste Niederlage erlebte. Die schlimmste Niederlage erlebte. Und das ging noch weiter mit anderen Skandalen und so weiter und so fort. Die Leute haben uns mit faulen Eiern beworfen im Wahlkampf. Und wir haben dann die Tausende von Heugel-Plakaten abgehangen, noch während des Wahlkampfs. Das war nicht schön, das war nicht schön. Und anschließend war die CDU stärkste Kraft.
Und Harry Blum Oberbürgermeister. Und
Harry Blum wurde zum Oberbürgermeister gewählt. Tragisch war, er ist nach kurzer Zeit einem Herzinfarkt erlegen. Und dann kam Fritz Schrammer.
Der wurde dann als erster Bürgermeister?
Ja, der wurde erst ehrenamtlicher Bürgermeister.
Ist er erster, dann, ja. Ist er dann zum Oberbürgermeister gewählt worden? Ja. Mit dem, kann man ja sagen, mit dem Fritz bist du auch, glaube ich, befreundet.
Mit den Jahren, ja.
Ihr habt ja auch ein Projekt, was euch zusammen verbindet. Das ist richtig. Dein ständiger Kampf gegen Rechts und für die Religionsfreiheit. Ja. Der Moscheebau hat dich ja in deiner Zeit als Bezirksbürgermeister auch sehr gefordert. Ja, du hast immer klare Kante gegen rechts gezeigt.
So ist es. Das war ungefähr 2006, 5, 6 fing es langsam an, 7, 8, 9. Ja. Eine schlimme Zeit, das habe ich mir vorher auch nicht träumen lassen, was mich persönlich da erwartet. Auf jeden Fall, ich bin dann 99 trotzdem noch zum Bezirksvorsteher gewählt worden, weil da haben die Grünen nicht mit der stärksten Fraktion der CDU eine Kooperation eingegangen, sondern mit der SPD, sehr zum Leidwesen der CDU, die hat Gift und Galle gespuckt. Und dann war klar, ich bin mit Hilfe der Grünen, die SPD war zweitstärkste Kraft, die Grünen drittstärkste Kraft, Bezirksbürgermeister geworden. Und die beiden Kooperationspartner hatten dann diese ganze Kooperation immer wieder bis 2018 fortgesetzt. Und hatten in ihren Verträgen immer reingeschrieben, der jeweilige stärkere Partner stellt den Bürgermeister. Mhm. Aber das war eine Vereinbarung zwischen den beiden. Mhm. Das war nicht grundsätzlich so. Und jetzt muss man wissen, die Grünen sagen, die stärkste Kraft, das kann man so sehen, ist aber falsch, weil 2018 haben die Grünen einseitig diese Kooperation aufgekündigt. Mhm. Damit ist dieser Deal oder diese Übereinkunft, die klingt so ein bisschen abwertend, diese Übereinkunft hinfällig geworden und die Einsamkeit, ich sage das schon mal, des Wählers und der Wählerin ist ungebrochen. Deshalb habe ich auch letztendlich nach der Kommunalwahl mich nochmal dem Votum stellen wollen, aber wie gesagt, es hätte nicht sollen sein. Kurzum, die Zeit des Moscheebaus hat uns, sprich Fritz Schrammer, mich nah beieinander geführt. Wir beide standen im Fokus von rechtsextremistischen Beschimpfungen, Beleidigungen bis hin zu Morddrohungen. Das schweißt zusammen. Da entsteht dann auch eine persönliche Bindung. Ich habe genauso gesagt zu den Leuten, das ist eine Unverschämtheit, wie ihr den OB behandelt, umgekehrt genauso, wenn wir beide aufgetreten sind. Ich kann mich an eine Situation erinnern, nicht am Neptunplatz, sondern am Bartonia Forum, wo eine Großveranstaltung von Pro Köln im Grunde genommen versucht worden ist zu initiieren. Es kamen aber nur 70, 80 Leute, aber das reichte schon. Es war Presse da, es wurde gepöbelt etc. Man wurde unterbrochen bei Diskussionsbeiträgen. Und dann haben wir uns auch ganz klar zum Grundgesetz zur garantierten Religionsfreiheit bekannt und gesagt, das wird durchgesetzt. Fritz Schirmer hatte besonders schweren Stand. Seine eigene Partei hat an den ganzen Moscheebau rumgemäkelt und hat gesagt, ja, die Höhe, das geht doch gar nicht, ist ja fast so hoch wie der Kölner Dom. Natürlich Quatsch. Er hat da auch klare Kante bewiesen auf einem CDU-Parteitag, hat gesagt, ihr könnt abstimmen, wie ihr wollt, die Moschee kommt und ich bin dafür und werde dafür mich einsetzen. Und genauso der Bezirksbürgermeister von Ehrenfeld, da war schon die Umbenennung erfolgt.
Am Ende hat die CDU dagegen gestimmt mit der Begründung von Verkehrsüberforderungen. Deswegen kann man auch sehen und erklären, warum die Kreuzung Fenloherstraße, Ecke Fuchsstraße heute so überdimensioniert groß ist, um diesen Sorgen quasi entgegenzutreten.
Genau.
Es war natürlich ein bisschen fadenscheinig.
Natürlich war das fadenscheinig. Aber das war im Grunde genommen ein Sieg der Demokratie gegen die Braunen, gegen Pro-Köln. Wir haben fast alle 14 Tage. Wenn es regnete, waren es 3 Wochen oder so. Vor der Moschee, ich betone nochmals, vor unserer Moschee gestanden und haben gegen rechts dort demonstriert. Wir haben uns untergehakt. Menschen, die sicherlich mit dem muslimischen Glauben wenig zu tun haben, standen da, aber überzeugte Demokratinnen und Demokraten. Und der Schulterschluss mit DITIB war zu dem Zeitpunkt am Anfang auch noch sehr gut. DITIB-Vorstand, damals Sadi Aslan und Mehmet Yildirim, zwei gute, man kann schon fast sagen, Freunde, auch von Fritz Schrammer und von mir, Protagonisten, mit denen wir wirklich gut arbeiten konnten, haben sich auch dafür eingesetzt, dass der Entwurf von Böhm genommen worden ist. Und das war im Grunde genommen ein Highlight.
Ein Kölner Architekt, dessen Familie schon seit Generationen sakrale Bauten baut, ja. Und denen war die Transparenz auch wichtig. Deswegen dieses Schalenmodell, ne, dass man von außen jederzeit reinsehen kann. Du warst aber immer ja auch ein Freund klarer Worte, egal von wem sie kamen. Irgendwann hatte die DITIB das Problem, dass sie die klaren Worte einstecken durfte von dir.
Ja, natürlich. Es gab dann eine Phase, es gab den berühmten Beirat, da Andi Pöttgen ist selber auch Mitglied des Beirats gewesen. Ist dann irgendwann bist du ausgetreten.
Ja, genau.
Mit anderen wichtigen Politikerinnen, ich weiß noch, die Landtagsabgeordnete Gabi Ramrath ist auch ausgetreten.
Und Brigitta von Bülow. Von Bülow,
genau. Auch alles wichtige Menschen, die für den Bau unserer Moschee gestanden haben, haben gesagt, das, was DITIB jetzt macht, geht gar nicht. Ich habe einmal den Satz geprägt, ihr seid nicht mehr Herr in eurem eigenen Haus. Das hat dem letzten oder vorletzten Vorstand, die haben wir dann anschließend unheimlich gewechselt, wehgetan. Es gab ein Gespräch mit dem neuen Vorsitzenden und seinen Vorstandsmitgliedern, das waren ungefähr 5 oder 6 Leute bei mir im Besprechungsraum. Ich hatte zum Glück noch die erste Bürgermeisterin Effi Schoant-Werpes dabei, damit die auch so ein bisschen als Zeugin fungiert, wo wir auch klare Worte gefunden haben zu dem, was da abgeht. Oder abgegangen, ja, was da abgeht mit DITIB bei der Eröffnung.
Man kann sagen, es war eine konservative Kehrtwende,
ja,
ne?
Ja, ja, ja.
Und wir vermuteten ja von Erdogan gesteuert, höchstpersönlich, ne?
Ja.
Sodass dann im Moment der Eröffnung, das wollte ich gerade erzählen, von der deutschen Staatsseite eigentlich keiner anwesend
ja,
war, ne?
Es war keiner da.
Weder Bundespräsident noch Bundeskanzlerin.
Nein. Herr Laschet und Frau. War der Laschet?
Ich glaube, der Ministerpräsident
war da. Ja, der Laschet war. Ja, Laschet war da am Flughafen mit Frau Reker und hat dann in irgendeinem Nebenraum den Herrn Erdogan, den Staatspräsidenten der Türkischen Republik, dort begrüßt. Gut, das sind solche diplomatische Gepflogenheiten, kann man machen. Das war es dann auch und er hat dann das Heft des Handelns hier in Köln übernommen, hat erstmal versucht, hier eigene Sicherheitsbestimmungen durchzusetzen, hat ihm die Kölner Polizei aber auf die Finger geklopft, das nur nebenbei. Ich war unterm Volk habe ich mich aufgehalten, vor der Moschee, vor und hinter den Absperrungen und habe dann mit anderen von anderen Leuten, von Journalisten gehört, ja, er hätte sich sogar mal lobend über den Herrn Schrammer und mich geäußert, ist ja schön. Ich bin nicht hingegangen, ich hatte eine Einladung, das ist richtig, aber ich habe gesagt, wenn ich komme, möchte ich auch etwas sagen. Und da die wussten, dass ich ein Freund klarer Worte bin, wollten sie dieses Risiko nicht eingehen. Und haben gesagt, sie sind herzlich eingeladen, aber sie dürfen nichts sagen. Da habe ich gesagt, da komme ich auch nicht. So war das gewesen. ich hatte es immer so gehalten bei den Eröffnungsfeierlichkeiten, nicht bei den Eröffnungsfeierlichkeiten, bei Grundsteinlegung und was weiß ich, wurde selbstverständlich auch ein Grußwort gesprochen und das habe ich auch gemacht, neben dem Oberbürgermeister. Das war so und da habe ich gesagt, Schluss aus Ende, das machen wir nicht mit und habe sehr klare Worte auch gegenüber der Politik, der DITIB, beziehungsweise die Abhängigkeit von DITIB zu Diyanet und letztendlich zur AKP und zum türkischen Staat auch deutlich gemacht und meine Verärgerung darüber auch zum Ausdruck gebracht.
Du bist eben ja schon eingegangen auf den Sanierungsbeirat Ehrenfeld Ost, das Sanierungsgebiet davor, in dem befinden wir uns ja, Ehrenfeld West, war das erste integrierte Stadtsanierungsgebiet in ganz Köln, worauf viele nachher gefolgt sind, Mülheim, Nippes, Agnesviertel, und warst auch damals schon mit dabei, als das Bürgerzentrum gegründet wurde. Wir feiern dieses Jahr 40 Jahre Büze und haben unten gerade eine Ausstellung aufgehangen, die wir jetzt auch digital in den kommenden Tagen für euch alle zugänglich machen. Corona verhindert es ja leider, dass ihr die gerade sehen dürft. Das hat angefangen mit einer Rodungsaktion, bei der du, glaube ich, auch schon dabei warst. Ne? Ja. Auf dem heutigen Parkplatz habt ihr mal ein bisschen die Machete ausgepackt.
Ja, oder? Sagen wir mal so, das war eine Aktion des SPD-Ortsvereins, unterstützt aber von vielen Damen und Herren der Bezirksvertretung. Unser Bezirksvorsteher Günter Rombay war mit dabei.
Leo Ammann.
Das war da viel früher, richtig.
Das war 79.
Leo Ammann war dabei.
Nachdem ist heute auch der Park benannt. Ne?
Richtig, Leo Ammann. Da haben wir zusammen mit dem Ortsvereinsvorsitzenden Günter Rombay, jetzt habe ich es wieder, da war er Ortsvereinsvorsitzender und dem Fraktionsvorsitzenden Walter Kluth, haben wir dort die Axt in die Hand genommen und die Säge und haben da Bäume gefällt.
Warum? Weil ihr sagtet?
Ja, weil wir sagten, wir wollen jetzt endlich hier vernünftige Verhältnisse schaffen. Das Gebäude, ehemaliges Verwaltungsgebäude ja der Metallwaren
und
der
VDM.
VDM, Vereinigte Deutsche Metallwaren.
Werke, glaube ich. Ne? Genau, Metallwerke. Ja.
Und das ist natürlich heute deswegen gar nicht mehr möglich. So. Das war in der damaligen Zeit aber, ich will nicht sagen normal, sondern wir haben damit Fakten geschaffen und wollten nicht warten, bis vielleicht irgendeiner kommt, sei es die Stadt und das rodet. Wir wollten Platz schaffen für zusätzliche Eingangsbereiche etc. Das war sehr verwildert und so weiter. Und wir haben auch Parkplätze damit geschaffen. Das sage ich hier auch ganz offen, weil das war auch damals Politik. Ja. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das so Parkplätze irgendwo, wenn man sich die Zulassungszahl von Autos ansieht im vergangenen Jahr und sagt, gleichzeitig wollen wir den öffentlichen Raum parkfrei machen, muss ich aber irgendwo überlegen, wo ich die Autos hinstelle. Das ist ein anderes Thema. Damals gab es weniger Autos, aber die Mobilität war eben auf einer anderen Ebene.
Ehrenfeld war ja damals noch anders als heute. Wir befinden uns ja heute hier im Hotspot des Lebens in Ehrenfeld. Aber vor 40 Jahren standen hier noch Fabrikhallen rundherum. Mauser, VDM, es gab kein Cinenova, kein Herbrands. Ehrenfeld lag auch in weiten Teilen noch in Schutt und Asche oder war noch nicht so aufgebaut. Und dann habt ihr gesagt, es braucht ein Bürgerzentrum. Vielleicht magst du da nochmal erzählen. Wir haben unten tatsächlich auch in der Ausstellung die Liste der Mitglieder. Da fällt deine Unterschrift mit deiner markanten Schrift schon damals wie heute auf. Du warst eines der Gründungsmitglieder unseres Vereins. Warum ein Bürgerzentrum für Ehrenfeld?
Wir brauchen ein Bürgerzentrum für die Menschen, wo sie sich treffen können, wo Jung und Alt sich trifft, wo Mütter mit Kindern, weil auch damals waren auch in den Familien die Mütter in Anführungszeichen Alleinerziehende. Wir brauchten einen Ort der Kommunikation und des Wohlfühlseins. Und das alles ist, denke ich, nur möglich in einem solchen Zentrum, in einem solchen Zentrum für Bürger. Und das war erklärte Politik in vielen Bereichen Kölns, solche bürgerschaftlichen Zentren zu schaffen. Und hier haben wir ein kommunal-bürgerschaftliches Zentrum. Es gibt ein anderes in unserem Bezirk, das ist das Bürgerschaftshaus in Bocklemünd. Aber das hat eine andere Trägerstruktur. Trotzdem, wie in Bocklemünd, auch hier in Ehrenfeld, wird das Zentrum angenommen.
Und das ist eine Erfolgsgeschichte, so. Ne?
Ja, es ist eine klassische Erfolgsgeschichte.
Bräuchte es eigentlich noch mehr, ne?
Ja, es bräuchte noch viel mehr solcher Zentren. Ich weise nur darauf hin, in den neuen Bundesländern, kann man ja noch sagen, in den neuen Bundesländern gibt es solche Zentren auch. Und das Schlimme ist, da gibt es, da wo es die noch nicht gibt, haben sich die Braunen hochgeschwungen, solche Zentren in Eigenregie aufzumachen. Es ist unvorstellbar, wenn Rassisten und Faschisten soziale Arbeit vor Ort, in ihrem Sinne, was sie unter sozialer Arbeit verstehen, dort bewerkstelligen. Das darf es nie geben und das ist schlimm. Und damit haben die natürlich genau bewusst den Menschen etwas geboten, was im ersten Augenblick als toll und schön angesehen wird, aber natürlich die Ideologie steckt dahinter. Wir hier sind zum Glück nicht in dieser schlimmen Situation wie in manchen Städten, in Meckpomm oder in Sachsen oder in Thüringen. Nein, hier sind Menschen mit einem demokratischen Bewusstsein hingegangen und haben gesagt, wir wollen unseren Mitmenschen helfen und das ist ein Angebot einer Erfolgsgeschichte. Der Rat der Stadt Köln hat in diesem Punkt auch eine richtige Entscheidung getroffen und es muss auch weiterhin, wir müssen weiterhin aufpassen, dass auch die Unterstützung unserer bürgerschaftlichen Zentren nicht immer am Haushalt scheitert oder Kürzungen kommen. Man versündigt sich an den Menschen. Ich möchte nicht, dass anschließend extremistische Gruppen sowie in anderen Bundesländern dann das Heft des Handelns übernehmen oder selber sowas aufbaut in Eigenregie. Das wäre tödlich, das wäre falsch. Deshalb, unsere Bürgerzentren müssen weiterhin vernünftig durch den Rat, durch das Land alimentiert werden.
Du bist bis heute Mitglied unseres Vereins und hast immer parat gestanden, wenn das Büze Hilfe brauchte. Ja. Dafür vielen Dank. Weil das tatsächlich auch Menschen in Politik und Verwaltung braucht, die öfter mal das Kreuz hinhalten, wenn es schwer ist. Und für die Bürgerzentren war es in der Vergangenheit des Öfteren schwer. Meine Vorgängerin Conny Schmerbach hat es ja geschafft, dass das Haus über Jahrzehnte zwar unterfinanziert, aber offen gehalten werden konnte. Das ist eine Leistung, die nicht selbstverständlich ist. Aber mal abseits der großen Politik, Josef, privat bist du ja Camper. Und wenn man dich kennt, weiß man so, den Sommer verbringst du irgendwo in Frankreich auf dem Campingplatz. Schauen wir mal jetzt auf die Zukunft. Wird das jetzt mehr sein? Fängt jetzt auch das große Wintercamping an? Oder wie geht's weiter für dich?
Ja, also unter Corona-Bedingungen habe ich das Wintercamping erst einmal aufgeschoben. Ich hatte schon öfters Wintercamping gemacht, aber ich sag mal so, man wird ja auch nicht gerade jünger und da muss man viel heizen. Und dann geht viel Gas bei drauf. Nein, ich sag mal weniger. Aber Frankreich habe ich natürlich immer noch im Blick, weil es sehr frankophil. Die letzten Jahre habe ich in Deutschland verbracht. Das war einfach der Tatsache geschuldet, dass mein Großvater ist mit zwei netten Enkeln. Die leben alle in Berlin. Und deshalb war ich also oft in Meckpomm bzw. in Brandenburg, im Spreewald. Ich habe dort also auch schöne Campingwochen mit den Kindern verlebt. So ist wahrscheinlich auch dieses Jahr, nächstes Jahr sein, dass wir in die Ostsee fahren. Wo, wissen wir noch nicht genau. Und die Kinder kommen dann auch. Und dann wird es eine schöne Zeit. Ja, ich kann mir auch vorstellen, jetzt einmal 2 Monate an einem Stück wegzufahren. Mhm. Da bietet sich natürlich mein geliebtes Südwestfrankreich an. Das Departement Landes oder Aquitaine. Besser zu verstehen, das ist also da. Kurz vor Bayonne-Biarritz an der Silberküste, hohe Wellen, da macht es schon Spaß, kilometerlange weiße Strände. Und es ist auch noch nicht so heiß wie an der Côte d'Azur und auch nicht so teuer wie an der Côte d'Azur. Das für Camper ist das ja auch wichtig.
Und wie geht es jetzt sonst für dich weiter? Du bist ja neu Ehrenfelder Jung, ja. Immer noch auch in der Ehrenfelder Genossenschaft aktiv. Ja. Ich kann mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, dass du die Füße hochlässt.
Nein, ich bin ja aufgestiegen, habe ich eben nochmal gesagt, zu einer Mitarbeiterin bei uns im Hause, im Bezirksrathaus. Ich komme gerade aus der 2. Etage des Bezirksrathauses, weil dort hat unser Verein Fedelsmanagement ein Büro. Das ist in den letzten Wochen etwas verwaist gewesen, weil die Mitarbeiterin einen anderen Job gefunden hat. Das steht jetzt also leer. Da habe ich mir gedacht, dann zieht doch der erste Vorsitzende da mal ein. Das ist alles komplett eingerichtet. Da kann er dann also auch noch arbeiten für den Verein. Wir haben vieles vor, was wir noch machen wollen. Und somit wird dann das Schildchen draußen, Fädelsmanagement, ausgetauscht. Statt Konung steht dann danach Herr Würges. Ansonsten lege ich Wert darauf, dass ich mich natürlich aus dem aktiven Geschäft zurückgezogen habe. Das muss man dem Kollegen, dem neuen Bezirksbürgermeister, auch überlassen. Wie gesagt, er braucht die Einarbeitungszeit und daher will ich mich auch nicht reinhängen. Aber politisch werde ich weiterhin aktiv sein. Sozialpolitisch auf jeden Fall, als Vorsitzender des Förder- und Trägervereins, aber auch in anderen Bereichen unserer Wohnungsgenossenschaft als Genossenschaftsvertreter, was?
Vertreterversammlung.
Genau,
ne?
Ja. Die nächste, da werden wir uns ja sehen.
Genau.
Andi Böttcher ist auch erstmalig jetzt reingewählt worden. Ich glaube, ich bin jetzt 35 Jahre dabei. Gut, das ist bei der Genossenschaft gut.
Also, wir sind nur alle fünf Jahre bei.
So ist es, genau. Das ist auch wichtig, um dort auch deutlich zu machen, unserem Vorstand, der von den Mitgliedern letztendlich über den Aufsichtsrat ja auch gewählt wird, das ist das Parlament einer Genossenschaft. Ich kann nur sagen, als Politiker, dieser Weg, also oder anders wohnungswirtschaftlich gesehen, das Verhältnis zwischen Miete und Eigentum ist für mich genossenschaftliches Wohnen, weil da alle Eigentümer sind. Und das ist genau der richtige Weg, auch in der heutigen Zeit. Deshalb wünsche ich mir neben der städtischen Versorgung mit Wohnraum über unsere stadtnahe Gesellschaft GAG natürlich auch das genossenschaftliche Wohnungswesen. Und da ist mein zweiter Punkt, wo ich Herzblut habe, das sogenannte, Bäckergelände, der Schrottplatz.
An der Widdersdorfer Straße, genau. Kurz vor Braunsfeld.
Da müssen wir aufpassen, dass da nicht der Sargdeckel geschlagen wird, der Gentrifizierung. Das ist, wie ich finde, eine letzte Chance, wenn die Menschen, so wie beim Helios-Gelände, sich zusammentun, die Initiative wieder aufleben lassen, die Bürgerinitiative, wenn alle demokratischen Kräfte sagen, liebe Firma Pandion, Eigentum gilt es zu schützen, aber Eigentum verpflichtet auch. In dem Spannungsverhältnis möchte ich gerne, dass doch zum Beispiel genossenschaftliches Wohnen, experimentelles Wohnen, jung und alt, normales, preiswertes Wohnen, mietpreisgebremstes Wohnen stattfindet, Sozialeinrichtungen, Schule, Kita und wenn es nötig ist, hätte ich gerne auch noch ein Schwimmbad da.
Ja, schön. Das ist doch mal eine Perspektive. Ja, das freuen wir uns, dass du weiter fürs Fädel aktiv bleibst, Jupp. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute bei uns bei 11.20 im Wellenbrecher-Podcast warst. Wir beide schlendern jetzt, glaube ich, gleich unten nochmal kurz durch die Ausstellung. Da habe ich noch ein paar Sachen dir zu zeigen, die Funde, und will euch damit auch neugierig machen. Wir sind gefördert von der Landesregierung. Im Rahmen einer Heimatwerkstatt beschäftigen wir uns mit der Geschichte dieses Gebäudes an der Fennoer Straße 429. Weil wir eben das ehemalige Verwaltungsgebäude von VDM, ganz ursprünglich Leindecker waren, und dass man nirgendwo am Haus sieht. Nächste Woche kommt die Heimatministerin der Landesregierung sich die Ausstellung anschauen mit dem Landtagsabgeordneten Florian Braun, der uns bei der Förderung geholfen hat. Darauf freuen wir uns sehr. Die Ausstellung geht hoffentlich in den nächsten zwei Wochen online. Da könnt ihr uns einfach ein bisschen folgen auf unserer Facebook-Seite vom Bürgerzentrum Ehrenfeld. Ansonsten danke ich euch sehr fürs Zuhören und kann schon sagen, nächste Woche kommen zwei spannende Gäste aus dem Fädel, wieder ein Mann und eine Frau. Seid gespannt, Dienstag und Donnerstag sind wir wieder für euch da. Macht's gut und danke dir, Jupp.
Dankeschön auch. Tschüss.